Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Ihr Ohren und 8 Gehirnzellen.
Wobei ich darauf, wobei die von den 8 Gehirnzellen mindestens 7 bei mir sind. Das ist ja wohl klar.
Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Würde ich jetzt auch behaupten.
Manchmal denke ich sowieso bei uns beiden, dass wir ein bisschen nah dran an Pinky and the Brain sind, finde ich. Ich frage mich nur immer, wer von uns beiden ist Pinky und wer ist Brain?
Das machen wir ganz genderfluid.
Genau. So, wollen wir anfangen?
Ja, lass uns anfangen.
Okay. Hallo alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem totalen Irrsinn. Hier erlebt ihr alles, Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Heute, 61. Folge. David, was trinkst du?
Bremer Premium-Stoff in einer hochwertigen Alu, eine vom schönen hochwertigen Alu-Dose.
Und besudelst damit gleich das neue Equipment. Das lobe ich mir ja. Wunderbar.
Nee, das ist ja noch das Mikro, was ich Bremchen wieder zurückschicke.
Ach so, perfekt. Ja, wir kaufen ja das andere, richtig? Ja.
Genau, genau.
Sehr schön. Wie war dein Wochenende? Hast du irgendwelche Absurditäten erlebt? Von Hertha mal abgesehen.
Ja, Menschen in Magdeburg.
Was hast du denn in Magdeburg gemacht? Wer fährt denn am Wochenende freiwillig nach Magdeburg?
Anscheinend niemand. Nein, ich habe mein Ticket für das Auswärtsspiel in Karlsruhe abgeholt.
Oh, wunderbar.
Und da Magdeburg quasi auf dem halben Weg liegt, haben wir gesagt, gehen wir doch mal auf den Weihnachtsmarkt. Und da sind sehr merkwürdige Menschen unterwegs.
Aber war denn die Stimmung gut oder haben sie alle Ostdeutschland gesungen, auch am Glühweinstand?
Das kann ich nicht sagen, aber du siehst, wer im Block U steht und wer nicht. Und du siehst auch die durchschnittliche Intelligenz der Menschen aus Block U.
Oha, oha. Naja, mein Wochenende war deutlich ruhiger, also heute zumindest. Gestern war es nicht so ruhig. Mein Sohn Leo hat gestern seinen Geburtstag nachgefeiert und alle seiner Mädels eingeladen. Er ist ja der Hahn im Korb bei, ich glaube, 8 Mädels. Und er hat zum Krimi-Dinner eingeladen, mit Verkleidung. War sensationell, war so eine richtige Girls-Night. Ich würde mal so sagen, 9 Girls. Aber alle hatten tierisch Spaß, war richtig schön. Es war natürlich auch monströs laut, das habe mich in meiner Sportsbar verkrochen, bis es irgendwann hieß, so, ich darf jetzt irgendwann alle, weiß nicht, so um 0 Uhr habe ich irgendwann alle nach Hause gefahren.
Ey,
war nochmal 2 Stunden unterwegs.
Ich habe dir ein Alternativprogramm vorgeschlagen.
Ja, du, das war super, das war großartig. Was ich sehr geil fand, war vor allem das Gift, das du mir geschickt hast. Also für euch da draußen, ich erzähle kurz den Hintergrund. Also erstmal hast du mir erzählt, dass jeder genau das bekommt, was er verdient, als ich gesagt habe, hier ist heute Girls Night. Und dann habe ich dir geschrieben, dass wir uns im Schlafzimmer verschanzt haben, ne? Und dann hast du mir ein GIF von, wie heißt der kleine Junge mit der Brille noch von den Simpsons?
Milhouse.
Von Milhouse, wie er nur so einen Augenaufschlag hat und so die Augenbrauen so klickernd nach oben zieht. Und drunter hast du geschrieben, na, wenn's draußen eh laut ist. Schnicki Schnacki. Das war ein Schuft, ehrlich.
Ich hab nur dein Bestes im Sinn.
Ja, war auf jeden Fall sehr lustig.
Aber ich find's interessant, der Leo darf das. Und wenn ich dann ins Stadion gehe, ja, und mir die Frauen reihenweise um den Hals fallen, dann krieg ich wieder auf den Sack.
Naja, du hast ja auch so einen gewissen Vorbildcharakter. Du kennst ja meine ganze Familie und die kennen ja auch dich. Und irgendwie versuche ich die Erziehung auch über dich, quasi über den zweiten Bildungsweg durchzusetzen.
Ja, kannst ja mal Sebastian fragen, wie das funktioniert. Ich glaube, da habe ich schon abgefärbt. Wie war das? Sticker reißt man ab oder überklebt sie? Das habe ich von David gelernt. Das war ein Zitat.
Ja, stimmt, stimmt. Daran kann ich mich noch erinnern. Eigentlich würde ich wahnsinnig gerne das Verschwörungssegment heute vorziehen, aber ich tease es nur an. Ich habe nämlich gerade, heute sehr ruhiger Tag, ne, habe ich ja schon erzählt, habe gerade einen Film gesehen, einen neuen koreanischen Film auf Netflix, der heißt The Great Flood. Es geht schlussendlich, ich spoiler nicht, aber es ist ein großartiger Film gewesen, der mich sehr gefesselt hat, irgendwie knapp 2 Stunden, bricht eine große, große Flut nach einem Asteroideneinschlag auf der, ich weiß nicht mehr, auf der Südhalbkugel, keine Ahnung. Irgendwo schlägt der Asteroid ein und dann kommen große Flutwellen und das Wasser steigt. Und eine Mutter und ihr Sohn kämpfen sich durch ein koreanisches Hochhaus vom 2. Stock in den 30. Und dann kommt auf der Mitte des Filmes, man denkt, es ist so ein klassischer Katastrophenfilm, aber auf der Mitte des Filmes kommt eine unfassbare Wendung und dann bleibt wirklich bei den Schauspielern keine Socke mehr trocken, aber und bei mir kein Auge mehr und dann geht es da richtig rund. Und dann nimmt das eine Wendung, die wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Verschwörungstheorien in eine packt. Es war wirklich geil. Also kann ich nur empfehlen, The Great Flood, koreanischer Film auf Netflix, gerade rausgekommen, sensationell. Jedenfalls. Was wollte ich denn jetzt schon wieder eigentlich erzählen?
Ich habe keine Ahnung. Du, ich bin voll mit Glühwein und Feuerzangenbowle und Bier. Also, ich habe keine Ahnung.
Ja, dann mache ich eine ganz schlechte Überleitung. Habe auch gestern, nee, vorgestern schon, ne, im Rahmen des Spiels gelesen, und ich halte das immer noch für eine absolute Verschwörungstheorie, dass Paul Dardai nicht mehr für Hertha aktiv ist, also nicht mehr für uns Scout in Ungarn ist, sondern dass er in die Heimat gegangen ist. Was macht der da, David?
Der wird, Sportdirektor, glaube ich, bei Újpest FC.
Wie ist er denn darauf gekommen?
Ganz ehrlich, bei uns wurde der fürs Nichtstun bezahlt. Und dann hat ihn wahrscheinlich einer drüben in der alten Heimat angequatscht, Paul, wir bräuchten da mal ein bisschen was. Und dann ist halt, hat er gesagt, ja, machen wir.
Aber er war doch immer so glücklich als Rentner, als Fußballrentner. Er konnte doch immer zu Fuß irgendwie immer zur Ehrentribüne latschen bei den Heimspielen und war doch irgendwie, er wirkte immer so, als ob er das gar nicht mehr braucht, irgendwie nochmal einen neuen Job. Er sprach doch mal von seinem Garten, vom Rasenmähen, von seinem Hund und was auch immer. Von der glücklichen Zweisamkeit mit Monika.
Paul Dardai und ruhig.
Es werden immer weniger Dardais.
Paul Dardai und ruhig. Ja. Ach, darauf willst du hinaus, ja? Ja, verstehe.
Ich meine, das werden immer weniger Dardais bei uns. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Was steht denn da möglicherweise in der nächsten Transferphase an? Könnte da was anstehen?
Nein, sei doch nicht so. Für die Leute, die sich fragen, Újpest, Pest ist ein Stadtteil von Budapest. Also von große Stadt da. Der zieht also nicht irgendwo aufs Dorf, sondern in große Stadt.
Ich war in meinem Leben noch nie in Budapest. Ich habe auch überhaupt keine Idee davon, wie das da aussehen könnte. Und
ich
weiß auch nicht.
Ich weiß nur, die ganzen verdammten Ösis haben von da den guten Kuchen geklaut. Und wenn man richtig guten Kuchen haben will, dann fährt man nach Budapest in den Hauptbahnhof und frisst sich da voll und kommt mit Diabetes wieder nach Hause.
Also meine einzige Erinnerung an Budapest ist, dass früher in der Schule, irgendwann, wenn irgendeiner nur Budapest gesagt hat, dann folgte immer sofort ein zweiter, der immer sagte, ja, redest du jetzt von Buda oder von Pest?
Pest.
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 Ja, kannst du mir den Karlauer irgendwie erklären? Ich habe ihn bis heute nicht verstanden.
Es waren mal drei Städte, glaube ich, die wurden zusammengelegt. Und Stadt auf der einen Seite vom Fluss hieß Buda und die andere auf der anderen Seite hieß Pest. Da haben sie einfach Budapest draus gemacht. Weil wir sind ja kreativ.
Ich merke schon wieder das, um das nochmal aufzugreifen, dass offenbar doch du eher Brain bist und ich eher Pinky.
Ja, wer hat jetzt hier 7 Gehirnzellen, ne?
Ja, gut, ich streiche den Kommentar nochmal. So.
Dazu muss man sagen, Moment, mit knapp 1,7 Millionen Einwohnern ist Budapest die 10. größte Stadt der EU und die 5. größte Stadt Mitteleuropas nach Berlin, Wien, Warschau und Hamburg.
Das heißt, eigentlich eine Reise wert müsste man mal hinfahren, meinst du?
Definitiv. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur Gutes von da, also als Tourist gehört. Außer beim Fußball, weil die ungarischen Fußballfans. Ja, erzähl weiter.
Mache ich gleich im nächsten Leben. Nächstes Thema, Aichi will weg, habe ich gelesen. Was ist das denn?
Naja, der wollte Stammspieler werden und jetzt nach den ersten paar Spieltagen taucht er nicht mehr im Kader auf. Ich kann es verstehen, der ist jetzt gerade in der Phase, wo er spielen muss.
Ja.
Und sie haben ihn wahrscheinlich auch mit anderen, ich will nicht sagen Versprechungen, aber sie haben ihn wahrscheinlich die Bedingungen anders dargelegt, als sie jetzt sind.
Ja. Glaubst du persönlich denn, dass Aichi nicht das Zeug hätte, auf der rechten Verteidigerseite wirklich einen guten Mann zu stehen und vor allem defensiv gut abzuräumen? Oder glaubst du, dass es vielleicht auch da im Hintergrund noch irgendwelche Sachen sind? Vielleicht, weiß ich nicht, was kann es sein, einstellungsmäßig, trainingstechnisch, nein, wo die nein, Trainer nein. sagen, nee, wo, nein, brauchen wir nicht?
Haben wir schon tausendmal durch. Leitl hält an seinen Leuten fest. Karbovnik ist offensiv stark, defensiv, nee. Und Seevolk ist halt Seevolk oder Gechter. Und die Jungs sind halt im Moment besser als er. Er müsste einfach spielen. Regelmäßig, dann wird er Fehler machen. Er hätte so quasi die, wie Tag Ernst zum Beispiel.
Ja, ja.
So. Und da die anderen besser sind, spielen aber im Moment leider die anderen. Ich sag nicht perspektivisch besser, sondern jetzt im Moment besser.
Wir kommen ja gleich auf das Spiel, ne? Deshalb stelle ich auch schon mal die Frage, bist du denn der Meinung, dass Aichi wirklich, also wir haben ihn ja ein paar Spiele gesehen, bist du denn der Meinung, dass er schlechter ist als die, die sich jetzt alle so als rechten Verteidiger versuchen?
Defensiv oder offensiv?
Im Moment erstmal nur defensiv.
Schlechter als Seevolk, nicht schlechter als Karbovnik.
Ja.
Gechter, ja, Gechter ist Gechter.
Ja. Also sind wir nicht der Meinung eigentlich, dass man vielleicht, bevor man dem Jungen irgendwie wirklich die Tür komplett zuschlägt und sagt, ja, okay, dann wechsel bei einem vernünftigen Angebot, damit wir noch ein bisschen Geld machen können, dass man nicht irgendwie mal versuchen sollte, den vielleicht wieder ins Team zu integrieren, weil jetzt haben wir die letzten drei Spiele nicht sonderlich erfolgreich gespielt, ne? Also 2 Punkte von möglichen 9 gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Und haben da teilweise nicht so sonderlich gut ausgesehen in einzelnen Momenten. Wäre nicht langsam dann doch die Zeit, vom Plan mal abzurücken und den Jungen da wieder hinzustellen?
Das ist aber nicht der Leitl-Weg.
Offenbar nicht.
Der sucht sich seine Jungs aus und er hält an diesen Jungs fest. Auch wenn sie mal ein Tief haben, andere vielleicht besser trainieren, er hält an den Jungs fest.
Ja.
Wenn sie erstmal sein Vertrauen erworben haben und das bis zum bitteren Ende. Ich stimme dir zu. Ich würde Karbovnik auch rausnehmen. Sage ich jetzt mal so ganz öffentlich. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich sehe da vielleicht eine Laie auf uns zukommen.
Die Frage ist, ob er der Laie zustimmt. Ich weiß nicht, wie das im Profigeschäft da aktuell geregelt wird. Ob der dem Ganzen zustimmen muss oder ob er das nicht auch verhindern kann über ein persönliches Veto. Ne?
Also laut dem Kicker, also ein sehr, sehr nichtssagender Artikel, nachdem irgendwie 2 andere Vereine aus der 2. Liga und ein ausländischer Verein ihn haben wollen, will Hertha eine 7-stellige Summe. Die wird keiner bezahlen.
Das glaube ich auch nicht.
So, und wenn er dann Spielzeit haben will, dann bleibt ihm nur eine Laie über.
Ja.
Und nächste Saison nochmal angreifen.
Ja. Naja, also ich bin mal gespannt, was da jetzt in der Transferperiode passiert. Lass uns zum Spiel kommen. Wir haben 1:1 gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend gespielt. Wir waren beide nicht im Stadion, konnten also wirklich 8 Argusaugen. Haben Spinnen eigentlich auch 8 Augen oder 6?
6 Augen, 8 Beine.
So war das, danke. Ich weiß auch überhaupt nicht, wieso ich dir diese Frage gerade stelle. Aber als ich Argus sagte, habe ich plötzlich irgendwie, naja, egal. 1:1 gegen Bielefeld. Wir haben uns beide das Spiel von der Fernsehcouch aus reingepfiffen. Haben deshalb also wirklich auch alles gesehen, was wir sehen mussten. In der Grundaufstellung vorneweg hieß es plötzlich, dass Eichhorn als auch Marton Dardai nicht spielen können. Eichhorn ist mit Sprunggelenk verletzt ausgefallen. Marton wohl auch Magen-Darm, ne? Habe ich irgendwo gelesen. So, dafür hatten wir dann wieder unsere berüchtigte Doppel-6 aus Demme und Seguin und dahinter Karbovnik, Kolbe, Leistner und Gechter.
Ja.
Du wirst ungefähr eine Vorstellung davon haben, was ich mir innerlich dachte, als ich das gesehen habe.
Ja, weil ich mit 101%iger Wahrscheinlichkeit dasselbe gedacht habe.
Ja. Ich fand dafür, dass ich eigentlich innerlich schon mit dem Spiel abgeschlossen hatte, bevor es überhaupt losging, fand ich uns ja anfänglich noch relativ gut. Ne? Also wir hatten ja auch irgendwie, ich fand 2 große Chancen. Einer hatte ja hier Rehse relativ schnell schon verballert, ne, als er links irgendwie durch war. Und die andere war ja direkt schon so ein Fernschuss von Linus Gechter aus, weiß ich nicht, 35 Metern, der eigentlich auch knapp nur das Ziel verfehlt hat. Sind wir beim Thema Spielglück, kommen wir später nochmal drauf, ne? Aber wenn so ein Ding reingeht, mag es durchaus ein anderes Spiel werden. Nichtsdestotrotz fand ich die erste Halbzeit schon nicht sonderlich gut. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Ja, nein. Also nein, sie waren nicht gut, aber das lag an beiden Mannschaften.
Ja.
Das war, also mein Eindruck war, die spielen auf einem ähnlichen beschissenen Niveau und ab und zu kommt Gegen wen haben wir gespielt? Bielefeld, ne? Mhm. Gibt's auch gar nicht. Und schönen Gruß an deine Mutter.
Ja, eben, danke. Wollte ich gerade sagen. Außerdem waren wir beide schon da.
Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ja, das war okay. CCA. Nein, was ich sagen wollte, wir haben uns besser durch, nicht mal durchkombiniert, sondern immer so Einzelaktionen, ne?
Ja.
Mit denen wir an Strafe gekommen sind und dann war da Schluss. Und ja. Bielefeld hatte dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, 2, 3 Situationen, wo sie sich tatsächlich mal gut durchkombiniert hatten, was dann aber auch nicht wirklich gefährlich wurde.
Ja. Also um's mal, ich eier so ein bisschen drumrum, ne? Weil ich eigentlich gar nicht so viel heute haten will. Und ich muss mal gucken, ob es mir gelingt.
Den Hate habe ich schon abgekriegt.
Was? Wieso?
Weil ich habe bei Kicktipp eingestellt, dass wenn ich einen Tipp eingebe, der für alle meine Runden übernommen wird. Und ich kam aus der Nachtschicht.
Immer 2-1 Heimsieg oder was?
Nein, pass auf, ich kam aus der Nachtschicht, sah dieses Spiel KSV Holstein gegen Dynamo Dresden und dachte, Holstein gewinnt das. So, wollte 2-1 für Holstein tippen. Ich kam aus der Nachtschicht. Es wurde 2-11.
Ja.
Bei uns in unserer OFC-Kick-Runde habe ich es noch korrigiert. Das wurde aber offensichtlich nicht in den anderen Runden übernommen, warum auch immer.
Ja.
Das heißt, ich habe 2-11 für Dresden getippt. Und das ist Menschen aufgefallen.
Das muss ich mir tatsächlich angucken. Ich war jetzt auch nach dem Abschluss des Spieltags, war ich noch nicht bei Kicktipp. Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber geil.
Und ich wollte 2-1 vor Holstein und was ist? Holstein hat 2-1 gewonnen.
Ja, geil. Aber 2-11 ist geil. Sehr schön. Mensch, David, reiß dich doch mal zusammen, nimm das doch mal ein bisschen ernst.
Ja, nee, ich nehme gar nichts ernst.
Ja. Zurück zum Spiel. So, pass auf. Ich sag jetzt mal ganz unumwunden, was ich davon halte. Ne? Also, wenn man davon absieht, dass ich natürlich auch heute immer noch wahnsinnig enttäuscht bin, ne, von dem, wie jetzt die letzten 3 Partien gelaufen sind, finde ich schon, dass man als verantwortliches Coach-Duo, das wir da haben, doch eigentlich schon lange gesehen haben müsste, ne, dass wir immer dann sehr schlecht spielen, wenn wir, ich sag mal, so ein Zwergenwerfen da hinten veranstalten. Sprich, das hatten wir, gut, ich will dir mal zugutehalten, dass wir ab der 12. Minute, glaube ich, irgendwie, ne, hat sich ja früh verletzt, Kolbe irgendwie, auch irgendein, weiß ich nicht, Unterschenkel, keine Ahnung, auf jeden Fall raus. Und dann
Muskelzerrung in der Wade.
Ja, so. Und dann kam relativ schnell Seevolk rein und dann hatten wir das Klassische, dass dann Gechter in die Innenverteidigung gerutscht ist, was grundsätzlich erstmal gut ist, aber dann Seevolk hat, glaube ich, links gespielt und Kapovnik rechts. Nee, oder war es andersrum? Ist auch egal. Auf jeden Fall hast du die beiden wieder auf den Außenverteidigerpositionen gehabt und dann hast du den dritten körperlosen Spieler in der Doppelsechs gehabt. Und jedes Mal, wenn wir das als Grundaufstellung haben, ist die ganze Mannschaft hinten mit der Defensive so überfordert, weil sie immer so im Hintertreffen sind, gegen jede Mannschaft in der zweiten Liga, dass überhaupt kein Spielaufbau mehr. Es ist keine Energie mehr da und es sind keine Skills mehr da und keiner hat noch Zeit, vernünftig das Spiel nach vorne zu entwickeln, weil alle nur noch versuchen, hinten, kann man auch wieder positiv sagen, immer für den Mitspieler ausbügeln, aber die sind alle zu 120% dann hinten gebunden und beschäftigt mit Ausbügeln von irgendwelchen Melässen des Mitspielers. Und dann passiert nach vorne gar nichts mehr. Und ich frage mich wirklich, und jetzt komme ich nochmal auf Eitschberger zurück, der eine ganz andere Physis mitbringt. Auch wenn man den, du hast es schon gesagt, wie Ernst vielleicht erstmal ein paar Spiele spielen lassen müsste. Aber warum tut man das dann nicht? Warum geht man sehenden Auges jedes Mal wieder in die Katastrophe? Ich meine, wir haben ja noch Glück, dass wir unentschieden gespielt haben. Ne? Wie das dazu gekommen ist hinten raus, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt mit der roten Karte und so weiter. Kommen wir gleich noch drauf. Ne? Aber schlussendlich hast du 3-mal hintereinander mit diesem Blödsinn, sorry, Punkte verschenkt. Das sehen die doch auch da draußen. Das sind doch die Fachleute. Warum machen die es als trotzdem, David?
Leite raus. Weil sie, wie gesagt, wenn Leitl einmal einem Spieler vertraut, dann setzt er ihn ein. Punkt.
Ja. Aber das ist ein sehr renitenter Punkt. Er hat doch wenigstens jetzt Bobo Lum, hat er doch schon auf der Bank gehabt. Ey, dann gib dem doch eine Chance. Wenn du dann ab der 12. Minute sowieso schon umstellen musst und du spielst gegen Bielefeld, du spielst ja nicht gegen Real Madrid und du spielst auch nicht gegen, weiß ich, Hannover und auch nicht gegen Schalke. Du spielst gegen Bielefeld. Ey, dann setz den Jungen doch da ein. Der ist doch auch deutlich robuster in seinem jungen Alter schon. Außerdem kommt der mit einem ganz anderen Standing da rein. Und du hast bestimmt die Statistiken auch schon wieder angeguckt, ne? Aber was Demme da schon wieder veranstaltet hat, ey, das geht nicht. Wie oft sollen wir das denn noch sagen? Wechsel den Mann sofort aus. Im besten Fall bring den gar nicht erst aufs Feld. Das geht doch nicht. Leitl hat in dem Moment doch eigentlich schon das goldene Ticket in der Hand. Er muss umstellen, egal was er da für Versprechungen gemacht hat oder wie auch immer. Er kann auch zum großen Fußballgott Diego Demme hingehen und sagen, du Diggi, funktioniert jetzt gerade nicht mehr, wir müssen umbauen und so weiter. Ist heute nicht dein Tag, sorry, nächstes Mal spielst du wieder. Dann nimm den raus, der hat bis dahin auch gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, David, kannst du dich an die Szene erinnern? Da habe ich mich wirklich, Alter, ich habe fast in den Fernseher gebrüllt. Da soll die Spieleröffnung, ne, das typische Ding, was wir auch gerne machen, ey, das kennt auch schon jeder, ne? Ernst hat den Ball, der Sechser läuft zwischen die Innenverteidiger zurück, nimmt den Ball auf, in einer Trantütigkeit, dreht sich um, weil er ja nicht in der Lage ist, so wie gut, waren wir auch vielleicht ein bisschen verwöhnt durch Eichhorn, weil er das mit einer ganz anderen Körperfinte schon antizipiert und die Körperdrehung schon macht, bevor er den Ball überhaupt mitnimmt. Demme nimmt den Ball an, dreht sich an einer Pomadigkeit um, dass es meine Oma nicht besser hätte machen können, sieht, dass vor ihm Seguin ist, spielt ihm so einen undankbaren Ball über 10 Meter. Seguin, man sieht, selbst ich sehe das aus. Ich bin hier 300 Kilometer entfernt und sehe, dass Seguin von links und rechts komplett zugedeckt ist. Demme spielt trotzdem den Pass genau auf Seguin. Was soll der Mann machen? Der hat überhaupt keine Chance mehr, irgendwas mit diesem Ball zu machen, ne? Der Ball ist natürlich weg. Ey, das geht doch nicht. Das sind doch Profis. Was machen die denn da?
Ich hätte ihn auch rausgenommen. Ich hätte ihn gar nicht erst aufgestellt. Aber das wissen auch alle. Ich hätte ihn auch rausgenommen. Ich habe auch damit gerechnet, dass irgendwann Bobolum kommt.
Ja.
Pustekuchen. Ich kann es dir auch nicht erklären. Ich kann es halt nur, dass Leitl halt das Rezept hat. Wenn er einem vertraut, dann stellt er ihn auf und setzt ihn ein. Und wenn er mal eine schwächere Phase hat, die bei Demme jetzt irgendwie schon die ganze Saison dauert, dann lässt er ihn trotzdem so lange weiterspielen, bis er wieder Selbstvertrauen getankt hat.
Ich kann mir wirklich mittlerweile eigentlich nur noch vorstellen, weil wir haben ja auch, erinnerst dich bestimmt, wir haben ja 2 Jahre gebraucht, um den Mann überhaupt aus Italien zu uns zu kriegen, ne? Mhm. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man da irgendwie eine Gehaltsstufe über unserem Trainer-Duo irgendwann entschieden hat, ey, wir holen den mit so einem Köder im Sinne von, ey, Diego, wenn du zu uns kommst, du darfst hier immer spielen. Also es ist jetzt sehr verschwörungstheoretisch, ne? Aber ey, es gibt keinen anderen Grund, warum der Mann da jedes Mal da wirklich pomadig rumläuft. Hast du die Statistik auf?
Moment, ich habe hier 3000 Tabs. Entschuldigung, ich habe hier 3000 Tabs offen.
Mach mal ganz in Ruhe, lies dir mal in Ruhe durch. Ich mache mir jetzt nämlich ein schönes Tuborg Weihnachtsbier auf, habe ich mir verdient.
Meinst du die Statistik zu Demme speziell oder die Statistik zum Spiel?
Du möchtest nicht, dass die Hörer tot umfallen, deshalb mach lieber die Statistik, die Einzelstatistik Demme nur im Kontext der anderen. Sonst wird es zu hart.
10,5 Kilometer, wen will der eigentlich verarschen? Topspeed 28 km/h, da bin ich ja schneller.
Genau. Ey, Toni Leistner ist schneller gelaufen als der. Guck mal, Toni Leistner ist schneller gelaufen.
Oh, 33% gewonnene Zweikämpfe auf der 6. Alter. Ich wusste, dass der scheiße ist, aber doch nicht so.
Das ist die absolute Tiefleistung. Also wie gesagt, ich sehe das seit Wochen, was der da veranstaltet. Ne? Aber wenn du, das ist statistisch auch untermauert. Den kannst du nicht aufs Feld bringen. Weil der vielleicht mal im Spiel mal 1, 2 geniale, ne, in Gänsefüßchen, geniale Pässe spielt. Ey, das, wie viel Kacke der da aber ist.
Die kann Seguin genauso gut. Die Pässe kann Seguin genauso gut.
Und nochmal Seguin. Ja.
Seguin ist, wo habe ich es? Einen ganzen Kilometer mehr gelaufen. Bei 3 km/h mehr. Und der hat nicht 33% gewonnen, sondern 64% seiner Zweikämpfe. Genau. Das ist ein Sechser.
Genau. Das ist schon faszinierend, muss man wirklich so sagen.
Leck mich am Arsch.
Ja. Und da, aber da sind wir wirklich an dem Punkt, wo man als Trainer das doch auch weiß und sieht. Ich gehe jetzt mal davon aus, ne, immer noch, dass die professionell beraten werden. Selbst wenn der Trainer das selber nicht sieht, haben die unter Garantie doch jemanden, der sich um die Statistiken kümmert, der diese ganzen Sport-BHs und die Transmitter auswertet, ne, die Daten, die da absorbiert werden, das aufbereitet und dem dann irgendwie eine vernünftige Präsentation gibt, auch schon in der Halbzeit, in guten Vereinen auch schon während des Spiels, aber gut, sagen wir mal bei uns in der Halbzeit und sagt, hier, Stefan, guck dir das mal an, wir haben hier wirklich einen, der gar nicht mitmacht. Und dann muss ich doch erwarten können, dass der Trainer dann sagt, okay, Bobolum wird es nicht schlechter machen. Oder ich spiele meinetwegen nur noch mit einem Sechser und baue da insgesamt die Truppe um. Aber so funktioniert das gar nicht. Weil was der mir ja auch nicht kann, ist Kopfball. Kann er ja auch gar nicht, muss man ja auch mal so sagen. Und wenn ich da schon, nochmal, mein allergrößtes Lieblingsthema in dieser Mannschaft seit circa 2,5 Jahren, die sind, wenn die Karbovnik, Seevolk und Dämmer haben, haben wir überhaupt keine Lufthoheit mehr. Hast du dir das mal angeguckt an Statistik, wie das da bei uns aussieht?
Nein, Größe ist dein Fetischismus.
Wir haben gegen Bielefeld sogar die Luftzweikampfquote verloren. Ne? Das sind zwar nur 48% zu 52%. Aber das siehst du auch dann wirklich, auch wenn das spät gefallen ist, das Tor, und da alle kacke aussahen. Und da auch Diego Demme natürlich nichts mehr mit zu tun hatte. Aber du siehst einfach auch bei diesem Ausgleich später, ne, in der 96. Minute, siehst du, dass da keiner mehr auf dem Platz ist, der in der Deckung wirklich einfach mal dann die Omme hinhält. Ey, das ist stand ich hier. Wie heißt er, unser Stürmer hier?
Schuler.
Nee, der andere.
Kovnatski.
Ach, Kovnatski. Kovnatski. Kovnatski kommt, der auch kein Kopfballungeheuer ist. Der hat andere Qualitäten. Guter Stürmer. Aber der muss hinten hingehen und das Ding so halbherzig versuchen noch, weil er, also was heißt halb, nicht halbherzig, er hat versucht, ihn rauszuköpfen. Aber er köpft ihn halt dem Torschützen halt quasi vor die Füße. So, ne? Weil keiner mehr da ist, der dann wirklich da noch hingehen kann. Die beiden Innenverteidiger, die wir zu dem Zeitpunkt gehabt haben, waren halt Clemens, der lange nicht gespielt hat, ne? Und Gechter. Gechter war halt an einem anderen Spieler dran. So, aber dann ansonsten hast du da nur noch, ey, das ist wie bei Schneewittchen und den 11 Zwergen. Das funktioniert nicht. Du wirst so keine Punkte für den Aufstieg holen. Ey, das geht nicht. Diego Demme darf da nicht mehr spielen. Sorry. Du kannst also zwei Außenverteidiger kaschieren. Zwei, die unter 1,70 sind. Aber du kannst nicht mit drei Leuten spielen. Wir sind halt nicht Real Madrid von 2004.
Ich bin immer noch der Meinung, Außenverteidiger muss nicht groß sein. Aber,
ja, aber der, ja.
Was mich viel mehr, ja. Hast du dir mal die Laufleistung angeguckt? Die Gesamtlaufleistung.
Ja, gruselig.
Also, wir führen in sämtlichen Statistiken bis auf X-Goals. Da sind wir beide bei 0,64, 0,65. Mhm. Wir haben nur zweimal aufs Tor geschossen. Bielefeld anscheinend 6-mal.
Mhm.
Da hat auch schon wieder alles. Die Laufleistung, laut Kicker, ja. 114,5 zu 120 zu 9,9.
Ja,
also jetzt könnt ihr euch denken, welcher Verein was gemacht hat oder wie viel gelaufen hat. Leck mich am Arsch, Alter.
Ey, das ist eine absolute Kapitulation. Es sah während des Spiels, gerade in der ersten Halbzeit, noch nicht so danach aus. In der zweiten Halbzeit ist das Blatt schon gekippt. Ich fand schon, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden am Ende war. Auch wenn es vielleicht blöd zustande gekommen ist. Ne? Ein leistungsgerechtes, entsprechend der Leistung. Das da jetzt nochmal, reden wir gleich noch drüber, der Schiedsrichter und so weiter. Aber es war der Leistung entsprechend. Wir waren halt nicht die bessere Mannschaft. Also nein, ist es völlig folgerichtig ein Unentschieden.
Das habe ich auch so gesehen. Wir waren tatsächlich die meiste Zeit auf Augenhöhe.
Ja.
Traurig, wie es ist.
Genau. Zu Hause gegen Bielefeld, ne? Das muss man immer noch mal sagen. Wahnsinn.
So. Das gibt's doch ja nicht.
Ich möchte jetzt gar nicht so in die Details. Also, das Spiel war ja relativ chancenarm. So richtig viele Chancen gab es ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, so die ganz großen Details, glaube ich, brauchen wir nicht. Unser 1-0, ne, kam ja auch so ein bisschen zweite Halbzeit. Winkler war irgendwie über die rechte Seite durch, ne, ist dann nach innen gezogen und wollte, ich weiß nicht, ob er auf Cuisance passen wollte, auf jeden Fall hinter dem Rücken von Cuisance hat er eigentlich ziemlich gut auf Seguin rübergelegt und der hat mit so einem richtigen Schnibbeltor, ein geiler Schuss im Übrigen, ne, also hat ihn unten links reingezwirbelt mit dem Innenrist. Andere würden da voll spannend draufnageln. Er hat halt wirklich sich die Ecke ausgesucht und hat da aus, weiß ich nicht, 25 Metern wirklich so ein Snooker-Billard-Schuss gemacht. War ein geiles Tor, definitiv. Aber ansonsten waren da ja spielerisch nicht mehr sonderlich viele Highlights. 96. Minute hatte ich noch irgendwie eine Parade von Ernst, der uns da schon mal wieder den Arsch gerettet hat, ne? Weil ansonsten hätte es da dann den Ausgleich gegeben. Aber ansonsten müssen wir, glaube ich, nicht über das Spiel so richtig viel sagen, bis auf eine Szene.
Heraus.
Bitte?
Heraus.
Ja, die rote Karte an Toni Leistner.
Ach, da scheiden sich ja bei uns schon allein die Geister. Ich sag nein.
Ich sag, kann man geben, muss man aber nicht geben. Ich fand's eine harte Entscheidung, aber ich würde sagen, dass es dem Regelwerk entsprechend gehen kann. Ich fand's auch hart, definitiv auch in dieser Situation, auch weil natürlich der Tatort des Geschehens doch sehr weit noch vom Tor weg war. Und man unten, glaube ich, Karbovnik gesehen hat, der auch relativ schnell ist und der vermutlich nochmal hätte eingreifen können. Ne? Also alles hypothetisch. Jetzt kann man aber im Bruchteil der Sekunde dem Schiedsrichter da, finde ich, und da bin ich vielleicht sehr alleine im Moment, aber dem, glaube ich, würde ich im Bruchteil der Sekunde da jetzt nicht die Verantwortung überlassen, dass er alle noch zu verteidigenden Segmente bei Hertha im Einzelteil aus dem FF kennt und weiß, dass Karbovnik ein Sprintduell gegen den Gefaulten dann noch gewinnen könnte. Von daher würde ich sagen, er hat das schon richtig entschieden. Ich weiß halt nicht, ob man in dem Moment dann zwingend glatt rot geben muss. Ne? Also, aber ein Foul war es.
Ja, ein Foul war es, aber es hat. Ja. Das ist so ein Ding, das hast du jetzt am Wochenende auch schon irgendwie wieder viermal in irgendwelchen Bundesligaspielen gesehen, wo ja gar nichts abgepfiffen wurde. Ja. Und bei uns gibt es dann glatt rot. Also ja, faul, ja, aber rot, nein. Ja. Das war auch keine klare Vereitelung einer Torschance, Entschuldigung.
Nee, würde ich auch nicht sagen, aber nochmal, Schiri hat es halt so entschieden und am Ende, was für mich dabei bleibt, ist, sich daran aufzuhängen, ne, dass wir das Spiel nur deshalb verloren haben. Ich komme gleich dann noch zu PK, ne, und den Aussagen da, aber das war im Übrigen auch sehr lustig. Aber das Spiel jetzt darauf zu schieben, dass der Schiedsrichter ja scheiße gewesen wäre, ist mir ehrlich gesagt deutlich zu viel, weil so habe ich es halt nicht gesehen. Ich fand den bis dahin relativ unauffällig. Ich fand den auch nicht sonderlich jetzt in eine Richtung gepfiffen oder jemanden bevorzugt. So fand ich nicht. Der war mir vorher nicht aufgefallen. Das Einzige, was ich von dem noch wusste, war ganz am Anfang hatte der Sky-Moderator schon irgendwie darauf hingewiesen, dass der, wie hieß er, Jano Wienefeld, irgendwie sowas.
Keine Ahnung.
Dass der blutjung ist, er ist 27 und Jungstudent in Hamburg ist. Ich fand die Aussage irgendwie krass, Jungstudent aus Hamburg. Damit diskreditiert man den Schiedsrichter ja eigentlich am Fernsehgerät als Kommentator schon. Ne? Weiß ich nicht, ob man das so sagen muss, aber gut. Jung war er halt, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung auf dem Niveau, ist mir aber alles zu billig. Man kann es nicht auf den Schiedsrichter abwälzen. Wir haben einfach kein besonders gutes Spiel gemacht und haben folgerichtig nur unentschieden gespielt.
Ja.
Dass das jetzt vielleicht für Toni Leisten ein bisschen doof ist, ne? Dass er in der Szene, also ich glaube, Seevolk oder dann eben auch jemand, der schneller ist, wie auch Karbovnik, der später hätte noch eingreifen können, dass die vielleicht eher noch den Ball hätten ablaufen können, dem Bielefelder. Das ist halt dann so bei Leistner. Das nimmst du dann halt mit irgendwie, ne? Er hätte da vielleicht auch anders reingehen können, aber ja, war halt regeltechnisch ein Foul, ist so. Wenn das oft zu 90% nicht gepfiffen wird, dann ist das so eine Konzessionsentscheidung des Schiedsrichters. Aber regeltechnisch kann man es halt pfeifen. So.
Ja, pfeifen kann man es. Jetzt ist natürlich die Frage, über die man diskutiert, wenn man das abpfeift, ist das eine rote Karte automatisch?
Ja.
Ja, glaube ich nicht. Nee, ich sehe da auch nicht, wo da die klare Torschance vereitelt wurde.
Wahrscheinlich hätte er auch einfach gelb zeigen können und dann Arman und dann wären auch alle zufrieden gewesen, ne? So.
Genau, so ist es.
Ja. Ist halt doof für uns einfach deshalb, weil natürlich Toni Leistner, ne, dass ich das nochmal sagen will, aber schon ja einer, gerade in diesen Situationen, wo wir ja aus unserer Basisverteidigung heraus versuchen, ja eigentlich ein festes Aufbauspiel hinten raus zu entwickeln, dass es blöd ist, wenn Toni Leistner denn jetzt beim wichtigen Spiel dann nach der Winterpause nicht dabei sein wird und vielleicht auch noch länger. Ich weiß ja nicht, wie lange sie ihn sperren werden, aber für eine Vereitelung nach Clan oder für letzter Mann, glaube ich, kriegst du mindestens 2 Spiele, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Der wird wahrscheinlich länger raus sein, oder was denkst du?
Nee, das glaube ich nicht. Nee? Es war ja kein bösartiges Foul.
Naja, gut. Jedenfalls ist es blöd natürlich, dass er fehlt, aber nochmal, wir müssen dieses Spiel nicht verlieren, wenn wir anders auftreten. Und jetzt lass uns mal zur PK kommen. Hast du die gesehen? Weil die fand ich deutlich lustiger und spannender als das Spiel.
Nein, die habe ich natürlich nicht gesehen.
Das ist ein absoluter Anspieltipp, David. Das musst du dir, wenn wir hier fertig sind, musst du dir die PK angucken, weil das war wirklich sehr unterhaltsam. Da saßen also ne, Vera in der Mitte und, wie heißt er, Mitch Kniert von Bielefeld links und Stefan Leitl rechts. Und offenbar hatten die Jungs sich vorher schon unterhalten und waren nun überhaupt nicht einer Meinung. Ne? Mitch Kniert, klar, weil er der Trainer ist, des Gastes, der darf natürlich zuerst und sagt dann irgendwas von, dass er ein wahnsinnig gutes Spiel seiner Jungs gesehen hat, dass es ein verdienter Punkt ist, weil sie wahnsinnig viel gelaufen sind und weil sie eben auch klare Torchancen hatten. Leitl wirkte optisch schon etwas irritiert, ob dieser Aussage und seine Replik war dann. Ja, also das sehe ich ehrlicherweise überhaupt nicht so wie mein Kollege. Es war kein ausgeglichenes Spiel und die mussten ja 120 Kilometer laufen, um überhaupt unsere Räume zu schließen. Und dann würde ja jemand ins Spiel eingreifen und für ihn wäre es ein kleines Foul, das ja 35 Meter vom Tor weg war. Der war halt so richtig angefressen, ne? Er hat dann auch noch den Schiri noch richtig rund gemacht, weil er nämlich gesagt hat, er weiß nicht, ob der das Regelwerk überhaupt richtig kennt und er findet es eine unfassbare Frechheit, diese Entscheidung. Es gab zwei Chancen und dann guckt er so rüber, ne, zu Kniert und sagt, das ist ein glücklicher Punkt für Bielefeld.
Auf sowas stehst du, ich weiß.
Guck es dir auf jeden Fall an. Und das ließ Kniert natürlich auch nicht auf sich sitzen. Er hat halt, und also schlagfertig ist er, das muss man ihm echt lassen. Er hat dann halt kurz gesagt, das Foul hätte er nicht gesehen, aber wenn der Satz fällt, es war nur ein kleines Foul, dann ist es trotzdem Foul und wir Trainer entscheiden nicht, ob es ein kleines oder ein großes Foul ist. Foul ist Foul und dafür gibt es Regeln. Und ehrlicherweise, ne? Ich weiß, wir sind ein härter Podcast, aber der Punkt geht halt dann leider schon an Kniert, ne? Weil er hat halt regeltechnisch einfach recht.
Ja, also faul ist faul, das stimmt.
Ja.
Ich fand es dann auch, also ich habe so ein bisschen was davon mitgekriegt, und zwar, wie sich alle drüber aufgeregt haben, was der Alte da so erzählt hat.
Ja.
Ich habe auch keine Ahnung, was der von uns wollte. Die haben einfach scheiße gespielt.
Ja, ich denke, er versucht halt, also aus Leitels Sicht verstehe ich es schon, ne? Er versucht natürlich, also erstmal war der sehr emotional nach dem Spiel. Das hat man ja gemerkt. Er hat ja auch irgendwie gegen Ende des Spiels selber nochmal gelb kassiert vom Schiri, weil er ja da irgendwie rumgemault hat. Der war halt auf 180 und das muss man ihm ja zugutehalten, dass er grundsätzlich eigentlich irgendwie, wenn es sehr emotional wird, dass er eigentlich auf den PKs immer ziemlich abgeklärt wirkt und ruhig ist. Aber für seine Verhältnisse war er schon krass, weil er hat auch. Was er normalerweise auch nicht macht. Der kaut dann Kaugummi und schmatzt halt die ganze Zeit so ins Mikrofon und knatscht so richtig. Das fand ich schon geil. Also der war deutlich angespannt, aber geil fand ich auch. Und das war dann nämlich der letzte Satz von Kniert. Der hat das dann nochmal zusammengefasst und sagt dann so. Und da hat er Leitl dann halt wirklich. Ich weiß nicht, hast du den Schwergewichtsboxkampf jetzt am Wochenende gesehen? So ungefähr wirkte das auch. Kniert sagt dann halt noch so, naja gut, vielleicht kann man auch sagen, wir mussten halt einfach viel laufen, ne? Halt angesprochen auf diese 120 Kilometer. Mhm. Aber wenn der Gegner mehr gelaufen wäre, dann sähe es halt heute vielleicht auch anders aus. Deswegen Gratulation zu einem Punkt, Hertha. Das ist halt richtig wahnwitzig, dreist, aber irgendwie gut gekontert. Also stark.
Und er hat recht. Er hat recht.
Er hat halt leider recht, ja.
Ja.
Das ist schon hart. Also ich würde mal sagen, nach Punkten hat auf der PK vermutlich leider, ne? Aber der Bielefeld-Trainer hat 3-1 gewonnen, glaube ich, auf der PK.
Wir sind doch alle Sportsmänner, der hat gewonnen und fertig.
Ja. Naja, nee, aber guck dir das mal an, David, das ist wirklich lustig. Ich weiß, viele PKs guck immer nur ich mir an, weil ich immer irgendwas zwischen den Zeilen meine zu lesen zu können, aber die ist wirklich so, die ist großartig.
Das hast eine du der genau besten. Richtig formuliert. Genau, ja. Richtig.
Aber die war wirklich lustig. Naja.
Ich mach's. Ja, ich mach's.
Was macht denn jetzt überhaupt dieses 1:1 auf der Gefühlsebene mit dir? Du bist ja auch in dieses Spiel gegangen und dachtest ja auch, die hauen wir weg, oder nicht? Ich habe ja auch vorher vollmundig gesagt, weil ich rede ja seit 3 Wochen eigentlich von der großartigen Resilienz, die ich der Truppe eigentlich zutraue nach der Serie, die wir ja hingelegt hatten. Aber ich war schon massiv enttäuscht jetzt nach dem Spiel. Wie ist es bei dir?
Ich habe nicht gedacht, die hauen wir weg. Ich dachte so an dreckiges 2:1.
Ja.
Wie wir das, bevor wir unsere Wir-kriegen-kein-Gegentor-Serie gestartet haben.
Ja.
So nach dem Motto. Hier knistern Sachen. Ich habe keine Ahnung, ich bin eigentlich allein in der Wohnung, aber hier knistern Sachen.
Egal. Das sind wahrscheinlich schon die Weihnachtselfen, die dir die Geschenke vorbeibringen.
Weihnachtselfen, bei mir.
Beim Grinch, nee, wahrscheinlich nicht.
Also wir hatten neulich Weihnachtsfeier in der Firma. Mein einer Meister war so betrunken, dass er vergessen hatte, wie ich hieß. Der ist noch kleiner als ich, ja. Also der ist irgendwie 1,65 oder so. Mhm. Hatte dann so eine blau-weiße Zipfelmütze auf und fiel mir dann um den Hals. Dachte ich auch, du kleiner Weihnachtswichtel.
Wenn du das so erzählst mit den Größen, habe ich ein bisschen Angst, dass Leitl euch gegen Schalke beide einwechselt.
Nee, mit dem bin ich heute zurückgefahren. Ja, okay. Bin ja über Braunschweig gefahren.
Ja, okay.
Also ich habe mit dem dreckigen Sieg gerechnet. Und dann dachte ich, ja, geil, 1-0. Und dann eigentlich mit der letzten Aktion des Spiels dieses Gegentor. Aber es hatte sich ja angezeichnet. Weil immer, wenn wir uns hinten reinstellen, geht es schief. Ja. Immer wenn wir aufhören, nach vorne zu spielen und uns nach hinten reinstellen, geht es schief und du weißt, du kriegst das Gegentor.
Ja.
Jedes Mal.
Ja.
Also ja, ich habe mich tierisch drüber geärgert. Ich war angepisst, vor allem, weil ich musste gleich danach los zur Nachtschicht. Und die Kollegen dann erstmal so, na, habt ihr verloren?
Ja, ja, nee, super.
Aber fühlt sich so an.
Ja.
Aber letzten Endes muss man sagen, sie haben sich das redlich verdient.
Auf jeden Fall. Und du sagtest ja gerade eben, sorry, wenn ich mich inhaltlich wiederhole, ne, aber du sagtest ja gerade schon, immer wenn wir uns hinten reinstellen, dann gewinnen wir die Dinger nicht. Ey, die ganze Spielanlage ist halt leider so ein bisschen darauf ausgelegt, ne? Dass wir versuchen, hinten dicht zu stehen, kompakt zu stehen, um dann schnell umzuschalten. Leider sagt das ja seit Wochen immer wieder so. Das ist unsere Spielanlage. Das ist ja auch okay, wenn man sich da, ich finde das nicht schön, ne? So, steht aber auf einem anderen Blatt. Wenn es ergebnistechnisch funktioniert, ist das ja okay. Aber dann muss es halt funktionieren. Und dann musst du halt als Trainer die Mannschaft auch hinten so aufstellen, dann musst du solche Spieler da einsetzen, damit die wieder vernünftig zusammenarbeiten können. Und wir können halt nicht umschalten, wenn du zwei, beziehungsweise Seevolk nehme ich immer noch so ein bisschen raus, aber wenn du zumindest zwei Blindgänger hinten drin hast, defensiv, dann hast du immer irgendwie eine Unterzahl, du musst immer ständig verschieben, du musst immer irgendwie dann für den Kollegen mitlaufen, du musst immer mitgrätschen, du musst zu nah dran sein, musst deinen eigenen Spieler verlassen, den du eigentlich decken müsstest, unabhängig davon, ob du den Mann oder Raum deckst. Du hängst immer zwischen den Stühlen. Das siehst du im Moment total bei unserer Innenverteidigung und die haben dann keine Power mehr für, die haben keine Energie mehr, die haben keine Lust mehr, die haben keine Energie mehr für ein Aufbauspiel. Das funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Und das ist die Wurzel des Übels da im Moment. Das hat 8 Wochen lang hintereinander verhältnismäßig gut geklappt. Ja, weil wir halt eine andere Startaufstellung da hinten hatten. Du siehst das einfach. Und wir sind jetzt vor der Transferphase. Ich hoffe, Sie sehen es selber auch. Auch wenn wir jetzt, klar, wir haben über Eitschberger gesprochen, auch wenn ich es vermutlich nicht denke, aber die müssen auf jeden Fall jemanden holen, der auf der entweder linken oder dann meinetwegen auch rechten Verteidiger Außenseite spielen kann und Dämme nicht mehr auf der 6 spielen lassen. Ansonsten werden wir dieses Schauspiel bis zum Ende der Saison immer wieder sehen.
Das, was ich letzte Woche gesagt habe, wir brauchen 6er.
Ja, genau.
Ob wir den jetzt im eigenen Kader haben oder ob wir den dazu holen müssen, wie immer, ja. Wir brauchen den 6er. Dämme ist es nicht.
Ja.
Punkt.
Ja.
Dann lass Bobolum spielen.
Genau, haben wir vorhin schon gesagt, ganz genau. Dann wäre das auf zumindest mal eine Idee, die man einfach mal reinbringen könnte. Und schlimmer kann es nicht werden. Das ist es halt auch. An dem Punkt sind wir da ja offenbar.
Und vor allem, nein, was mich ärgert ist, wenn ich mir diese Ergebnisse angucke, ja. Mhm. Wer steht denn vor uns? Paderborn und Darmstadt. Die haben 2-2 gespielt. Wer steht denn noch vor uns?
Ja.
Elversberg. Elversberg hat 1-1 in Münster gespielt.
Ja.
Wer steht noch vor uns? Gelsenkirchen. Was hat Gelsenkirchen heute gemacht? Gelsenkirchen hat 1-2 verloren.
Ja.
Damit haben wir
Hannover hat auch Mannschaft verloren, ne?
Was? Ach so, ja, die sind so irrelevant, da bin ich ja, gar gut. Nicht mehr dran.
Ja.
Schönen Gruß an meine ganzen Nachbarn.
Ja.
Also sämtliche Mannschaften für uns haben entweder verloren oder maximal einen Punkt geholt.
Genau.
Das heißt, für uns ist noch alles drinne,
mhm.
Aber mit einem Sieg hätten wir jetzt schon 5. sein können.
So sieht das aus. Und überlege mal, du hättest nicht nur 2 Punkte von 9 möglichen aus den letzten 3 Spielen geholt, sondern eben ein bisschen mehr. Ne, vielleicht auch noch gegen Fürth noch gewonnen. Da war es ja auch eine hausgemachte Niederlage. Oder auch das 0-2 gegen Magdeburg, wo wir mit exakt der gleichen defensiven 6er-Aufstellung reingegangen sind. Also nicht nur 6 positionsabhängig, sondern auch die gleiche Innenverteidigung, die gleichen Außenverteidigung. War genau exakt das Gleiche, hat auch nicht funktioniert. 0-2. So. Nehmen wir mal an, wir hätten da irgendwie auch einen Unentschieden geholt und dann das Fürth-Spiel gewonnen. Ey, wo wir jetzt stehen könnten, das sind hausgemachte Probleme. Deshalb habe ich auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, ich hatte bei Blue Sky, hatte ich es auch geschrieben, was ich direkt nach dem Spiel, was ich davon halte. Da hatte ich geschrieben, nach den wundervollen Festwochen fühle ich mich so kurz vor Weihnachten dann doch wahnsinnig enttäuscht. Ist auch so, bin auch heute noch enttäuscht. 2 Punkte aus 3 Spielen zum Jahresausklang liegt nicht am Schiri, unterstreiche ich nochmal, liegt auch nicht am Gegner, Bielefeld kann nix, nicht am Spielpech, sondern einfach nur an uns selbst. Ach, Hertha, einfach schade. Ja, damit ist doch eigentlich alles gesagt.
Ja, die haben das bekommen, was sie sich verdient haben.
Ja, genau.
Ja, ist so. Wo ich gerade bei der Aufzählung, also ich möchte dir zustimmen, ja. Ich möchte noch ehrenhalber bei der Aufstellung, die ich gerade vorgenommen habe, erwähnen. Schönen Gruß und vielen Dank nach Kiel.
Wieso das?
Weil A, mag ich Kiel und B, B hat Dresden verloren.
Ach so, okay. Du Schuft. Naja, so, David, wir sind, ich würde sagen, wir haken dieses unvermeidliche Spiel ab. Ach nee, eins wollte ich dir noch, das fand ich auch so lustig, da musste ich wirklich lachen, ne? Da habe ich dann leider nicht über, sondern mit einem Schalker gelacht, ne? Ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, Leistner hat auf Instagram gestern geschrieben, keine Worte dafür, nochmal eine Nacht drüber geschlafen und ich kann es immer noch nicht glauben. Losgelöst davon glaube ich, dass uns das als Team weiter zusammenschweißen wird. Und dann hat ein Schalker, ne? Dann hat ein Schalker drunter geschrieben, ich habe mal nachts ins Bett geschissen, als meine Frau mich drauf angesprochen hat, habe ich es auf Kind 1 geschoben. Danach habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dachte, es wäre schlau, es eher auf Kind 2 zu schieben. Das hat uns als Familie weiter zusammengeschweißt. Das finde ich auf so vielen Ebenen so lustig. Sorry, aber das musste ich dir noch erzählen. Ey. Es aber passt
wo
es
du
halt
Schalke sagst, ne? Ja, wo du Schalke sagst, ich bin ja heute Morgen nach Magdeburg gefahren.
Ja.
Und dann komme ich in meinen Bahnhof, in meinem Kuhdorf. Diese automatische Tür geht auf. Auf einmal steht ein kleines, dickes, älteres, oranges Männchen vor mir. Mhm. Guckt einmal von seinem Handy kurz auf, guckt mich an, sagt, Glück auf. Oh Gott, guckt dann wieder auf sein Handy und läuft an mir vorbei.
Oh, und du so fassungslos, ne? Ja.
Bis ich realisiert habe, was der von mir will. Anscheinend ist das dritte Trikot von Gelsenkirchen orange.
Ja, das ist hart. Oh, das hat also
da waren drei davon. Orange. In meinem Bahnhof.
Ja.
Mitten in Niedersachsen.
Mein Mitleid hast du auf jeden Fall. Aber orangefarbene dritte Trikots haben die, glaube ich, auch schon lange. Ne? Ich kann mich irgendwie noch an die 90er erinnern. Irgendwie, da sind die auch schon irgendwie durch den. Als sie doch mal diese unfassbare Europacup-Saison hatten, da haben die auch in orangenen Leibchen gespielt. Ich weiß auch nicht, wo sie das her haben.
97.
Ja, gruselig. Gruselig. Da hat ihr, wie heißt der Super Assi, den die da hatten als Cheffe noch? Mit der Tomalla als mit Mutter Tomalla als. Ja, danke.
Oh Gott, oh Gott. Der Rudi.
Ja, ja, genau. Gott hab ihn selig. Naja.
Der passe zu dem Verein wie Arsch auf Eimer. Das muss man dazu sagen.
Komplett, komplett. David, ich würde wahnsinnig gerne so langsam ein bisschen in die Winterpause starten. Ich habe nach 3 Spielen ehrlich gesagt so ein bisschen die Schnauze voll mit unseren Jungs. Ich kann so ein paar Wochen, wie soll ich sagen, der Erholung kann ich vertragen.
Ich habe die Schnauze voll, weil ich habe Urlaub.
Ja, du Glücklicher, ich leider noch nicht. Ich muss noch 2,5 Tage. Ich muss auch Weihnachten noch bis mittags arbeiten. Schade. Naja. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte dir noch 2 Geschichten erzählen.
Ich höre dir ganz gespannt und aufgeregt zu, weil es wird ganz bestimmt eine sehr lehrreiche Geschichte.
Hattest du das im Morgenurin oder woher weißt du das schon wieder?
Nee, ich habe jetzt vorgebaut, jetzt kann ich abschalten und du erzählst irgendwas.
Ja, super. Und ich darf wieder die ganze Arbeit machen. Ja, vielen Dank. So, pass auf. Du alter Grinch, ne, weißt ja, Weihnachten steht nicht nur vor der Tür, sondern es gab ja diesen sogenannten Stern von Bethlehem, ne?
Oh Gott.
So schlimm schon? Nein, es wird noch viel besser, pass auf. Der war ja, wie du ja auch weißt, ne, war ja immer als mysteriöser Stern aufgebaut in den ganzen wilden Bibelgeschichten. Und dann kamen ja die 3 Heiligen aus dem Morgenland. Ich stelle immer so Zwischenfragen, ne, um abzuchecken, ob du schon eingeschlafen bist oder ob du weiter irgendwo hingegangen bist, um weiter Glühwein zu saufen. Wer waren die 3 Heiligen aus dem Morgenland?
Kaspar, Melchior, Balthasar.
Danke. Wenn man das wissenschaftlich auseinander nimmt, ne, dann ist das Ganze ja im Matthäusevangelium beschrieben und man geht eigentlich heute kalendarisch davon aus, dass sich das eigentlich schon 6 bzw. 4 Jahre früher statt oder abgebildet hat, als uns das immer so erzählt wird. So, ne? Also es ist jetzt nicht vor 2025 Jahren passiert, sondern vor 2031. So. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. War nur eine Testfrage an dich. Chinesische Astronomen haben herausgefunden, ne, über ihre eigenen alten chinesischen Aufzeichnungen, dass das Ganze exakt 5 vor Christus passiert ist und dass die damals wirklich auch schon davon gesprochen haben, dass sie einen Stern am Firmament gesehen haben, der extrem hell gewesen sein soll. Ungefähr so hell wie der Vollmond. Der war 17 Tage am Himmel zu sehen.
Ja, ich tendiere jetzt mittlerweile zur Supernova, ja.
Ja, danke. Es gibt einen Planetenwissenschaftler, der heißt Mark Matney, der ist bei der NASA tätig und der hat sich vor ein paar Jahren der Sache angenommen und ist jetzt, ne, haha, kurz vor Weihnachten, um die Ecke gekommen und hat seine neueste Hypothese aufgestellt. Der hat also alle bisherigen Ideen dazu untersucht, also auch die damalige Konjunktion von Saturn und Jupiter, ne, weil das hätte man ja auch für sehr hell irgendwie am Firmament halten können, wenn man Saturn und Jupiter in einer Linie hintereinander sieht und die von der Sonne angestrahlt werden, bla 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 bla. Der hat sich auch angeguckt, ob es eine Nova oder auch eine Supernova gewesen sein könnte, hat aber dann herausgefunden, dass wenn man die Gesetze der Bewegung anwendet, dass das alles nicht dafür verantwortlich sein kann. Der hatte dann weiter sich Überlieferungen angeguckt und hat gesehen, dass der Stern schlussendlich von Jerusalem aus Richtung Bethlehem geflogen sein muss, weil die drei Heiligen aus dem Morgenland tendenziell aus der Richtung Jerusalem kamen. Er muss also in der Marschrichtung über den dreien gestanden haben. Es deuten also eigentlich alle Hinweise auf einen Kometen hin, gerade auch die 17 Tage. Zumal in der Antike Kometen nicht als wissenschaftliche Objekte angesehen wurden, sondern als Zeichen von großer Veränderung. Sie brachten Hoffnung, Angst und Veränderung, oft Aufstieg und Fall von Königreichen. Seine Hypothese ist also, dass es tatsächlich ein Komet gewesen sein könnte. Ich finde das jetzt nicht so komplett abwegig, ne? Weiß nicht, wie du es siehst.
Ich bin gerade extrem verwirrt.
Warum?
Weil du auf der Mainstream-Wissenschaftsschiene bleibst. Wann kommen die Aliens?
Ja, da kommen wir doch jetzt hin, David. Jetzt treten wir ins letzte Segment ein. Ich komme zu meiner Hypothese. Scheiß mal auf Mark Matney. Ich, ne? Mark Marco, der große Alien-Wissenschaftler. Ich sage, David,
ja.
19. Dezember. Welches Objekt, das für einen Kometen gehalten wurde, ist jetzt gerade am erdnächsten Punkt gewesen?
Hier Atlas.
3i Atlas. Der Kandidat hat 200 Punkte. Der ist nämlich gerade tatsächlich an der Erde vorbeigeschossen. Und jetzt geht's los. David, jetzt wird's richtig spannend. Ich fasse es kurz zusammen, weil es so aufregend ist. Ich kann seitdem gar nicht mehr schlafen. Ne? Aber während seines Vorbeiflugs hat er laut einschlägiger UFO-Medien hat er offenbar nicht nur den Mond beschossen, sondern er hat auch zahlreiche metallische Objekte Richtung Erde abgesondert.
Also mal ganz ehrlich, du hast so eine tolle Frau und der Grund, warum du nicht schlafen kannst, ist so ein verfickter Komet. Was stimmt mit dir nicht?
Ach, ich weiß nicht. Ich finde es wieder eine sensationelle Geschichte. Das sind doch Zufälle, Mensch. Das sind Zufälle. Der ist vor 2031 Jahren, ist der Komet schon mal, hat den Jesus hier abgesetzt. Ne? Dann ist der da irgendwo in so einer Krippe, in so einem Stall irgendwie zwischen Esel und Kuh ist er dann da bei, weißt du, dann da irgendwo aufgeschlagen, wurde als Kleinkind da irgendwie verkauft. Dann haben sie den irgendwann wieder zurückgebeamt und jetzt kommt der wieder zurück. Knapp 2000. Ich meine, war wahrscheinlich auch viel Verkehr irgendwie aus dem benachbarten Sonnensystem. Haben sich um 31 Jahre vielleicht auch verhoben, weißt du, oder verschätzt, weiß ich nicht, aber jetzt sind sie wieder da, David. Jetzt sind sie wieder da und das ist doch großartig. Wir werden Zeugen des Ganzen.
Ich dachte, das Ding besteht aus Fackelpudding.
Nee, das wäre jetzt, nee, dafür komme ich dann auch nicht mehr in den Himmel, wenn ich jetzt sage, dass es sich bei Jesus Raumfahrzeug um einen großen Blob handeln würde. Aber nee.
So das hast du letzte Woche gesagt.
Dabei wollte ich am 24. noch, wollte ich doch noch zum, hier, wie heißt das, wenn die Kinder auftreten in der Kirche, das wollte ich mir eigentlich noch angucken, aber wahrscheinlich habe ich da schon Saalverbot.
Mal gucken. Kommt drauf an.
Krippenspiel, zum Krippenspiel, so heißt das.
Naja. Ich wollte sagen, ob bei den Evangelien oder Katholiken, aber ist okay. Ja. Den Witz machen wir jetzt nicht.
Nee, so, wir haben jetzt noch eine Sache, David, und von der, das ist so ein bisschen, es tut mir leid, dass ich dich da nicht ins Boot geholt habe, aber das konnte ich nicht tun.
Nein.
Wie nein? Doch.
Nein, was auch immer tut, nein.
Wir haben ja jetzt fast 4 Wochen Pause, ne? 4 Wochen Pause sind wahnsinnig lang. Nicht nur für die Hörer, für euch da draußen, nicht nur im Hertha-Land sind 4 Wochen ganz schön lang, sondern auch für dich und mich, ne? Wir zwei, beide, Pinky and the Brain im Hertha-Trikot. Wir brauchen einen Grund, warum wir uns auch in der Winterpause zumindest einmal wieder hören und sprechen können. Hm? Ich habe mir etwas ausgedacht, was ich hier jetzt verkünden möchte. Und du hast gar keine Möglichkeit mehr, es abzulehnen, weil ich habe es schon geplant und ich habe es schon fix gemacht. Ich habe es schon eingetütet.
Gott sei Dank habe ich noch eine Dose Bier.
Willst du dir die jetzt schon aufmachen oder erst willst du warten, bis ich es dir erzähle? Also pass auf. Wir werden eine Show machen. Und ich, es ist wirklich, die Vokabel Show trifft es ganz gut. Es wird eine Spielshow geben. Ich rede von einer herthanischen Spielshow. Nennt sich Zur alten Dame goes Glühwein. Wir werden eine Sonderfolge machen, jetzt in der Winterpause, wo es nur um Hertha Fragen und Ansichten und wie auch immer geht. Du, David, trittst an gegen eine ganz besondere Gegenspielerin.
Oh nein! Oh, ihr blöden Pisser! Oh.
Und ich werde es moderieren. Wir freuen uns alle auf David versus Jasmin in unserer Zur alten Dame-Show. Es wird ein großes Fest. Wir werden gemeinsam zu dritt sehr viel Glühwein trinken. Wir werden wahnsinnige Spiele abfeuern. Es wird ein absolutes Fest werden. Und David, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Ihr könnt euch alle drauf freuen. Es wird großartig werden.
Ich habe keine Zeit. Ich bin ausgebucht.
Die Podcast-Landschaft wird danach nicht mehr die gleiche sein. Da kannst du dich schon mal drauf verlassen. Ich habe ein paar Dinge vorbereitet in den letzten Wochen. So, wir sind kurz vor Weihnachten, David. Möchtest du noch irgendwas zu deiner Verteidigung sagen? Nee, ne?
Ich muss jetzt gerade mal jemandem schreiben hier. Ich glaube, ich spinne.
So, ich hoffe, dass ihr da draußen alle ein besinnliches Weihnachtsfest mit den Lieben habt. Hoffentlich werdet ihr alle reichlich beschenkt, habt ein paar schöne, ruhige Tage. Lasst ein bisschen Liebe wieder einkehren in unsere blau-weiße Landschaft. Ich verabschiede mich für die nächste Zeit. David verabschiedet sich, er wird jetzt nicht mehr viel sprechen können. Deshalb singen wir jetzt nochmal gemeinsam uns in die stille Nacht. Wenn ihr das hier abhört, ist vermutlich direkt schon die heilige Nacht. Wir singen Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh, kleiner David. Und damit verabschiede ich mich, sage, passt auf euch auf. Bleibt gesund, kommt gut durch die Feiertage, grüßt mir die Außerirdischen und ho, ho, ho.
Ich hasse alles. Wer hat euch beiden eigentlich miteinander bekannt gemacht?
Das warst du.
Oh, Alter, ich bin so ein Idiot. Ja, also ich werde sehr viel trinken, weil ansonsten ertrage ich die beiden nicht zusammen. Dementsprechend war nett, euch gekannt zu haben. Ich werde am Lebertod elendig krepieren. Ach scheiße, darf ich nicht. Verdammt, darf ich ja nicht. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen, um das Ganze zu sabotieren. Freut euch drauf. Ansonsten schönes Fest, guten Rutsch, passt auf euch auf. Bis der ganze Ärger nächstes Jahr wieder weitergeht. Und ja, wir uns dann wieder aufregen können, dass unsere Hertha einfach zu dumm ist, um Tore zu schießen. Warum auch immer. Also bis dann. Hauhe.
Happy Birthday, Jesus. Happy Birthday, Jesus. Happy Birthday.
Happy So, wir sind durch, David.
Was sagst du?
Nein! Doch, das wird lustig. Das wird richtig, richtig lustig. Das wird großartig, du wirst sehen.
Nein!
Das wird die irrste Folge, die wir jemals gemacht haben. Also Jasmin hat sofort Ja gesagt.
Ja, die ist ja genauso bekloppt wie du.